Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Sie strömen zum Platz. Menschen, dicht gedrängt. Viele Menschen. Atem steigt sichtbar in die kühle Luft. Sie wollen ihn sehen. Ihn, den berüchtigten Räuber. Manche sind neugierig und erschauern bei der Vorstellung von dem, was gleich passiert. Andere verehren ihn. Für sie ist er ein Held. Sie sind ergriffen und erschüttert. Dann steht er oben. Für einen Moment hält alles den Atem an. Es ist schnell vorbei. Zu schnell. Viele von ihnen werden jetzt nach Hause gehen und erzählen. Und erzählen. Viel erzählen. Denn mit dem Tod dieses Mannes endet kein Räuberleben. Es beginnt eine Geschichte.
Oh, das klingt sehr spannend und da fallen mir direkt verschiedene Leute ein, auf die das zutreffen könnte. Also bin ich sehr gespannt, was wir heute hören werden.
Und damit ein herzliches Willkommen bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina
und Katharina. In großer Dankbarkeit, dass ihr uns diesen zeitlichen Versatz, diese Verschiebung so lieb gutiert und dafür so viel Verständnis habt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir tun unser Bestes, das wisst ihr ja, aber manchmal klappt es eben nicht so ganz.
Ja, the struggle is real, wie man auch gerne sagen würde. Es ist einfach, ihr wisst es ja, ein Hobby-Podcast. Von daher ist es manchmal, wenn die Gesundheit nicht mitspielt, nicht so einfach zu realisieren, nebenher. Mhm. Umso glücklicher sind wir heute, wieder bei euch zu sein. Und ich bin gespannt, was hast du denn so für Vermutungen, um welchen Fall es heute gehen könnte?
Boah. Also es muss ja irgendeiner dieser berühmten Räuber vielleicht sein. Also ich dachte zuerst an Störtebeker tatsächlich, dann an Robin Hood oder sowas. Ich meine, das ist mehr Legende als alles andere. Aber so in der Richtung.
Ja, du liegst tatsächlich nicht falsch, im Gegenteil. Es ist keiner von den beiden. Und ihr, die ihr ja den Folgentitel sehen könnt, ihr wisst es natürlich sicher. Und vielleicht haben es ja auch einige von euch erraten. Wir reden heute über Johannes Bückler, den die meisten von euch vermutlich besser kennen als den sogenannten Schinderhannes. Mhm. Ein vermeintlicher Räuberhauptmann. Wie korrekt diese Darstellung und Interpretation ist, dazu werdet ihr heute mehr erfahren. Und gewünscht wurde sich dieser Fall von Lea, Anne und Birgit. Ganz liebe Grüße gehen an euch raus. Wenn ich jemanden vergessen habe, der sich den Fall auch gewünscht hat, dann tut es mir sehr leid. Fühl dich bitte mitgemeint.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank, ihr drei. Und falls ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen wollt, dann tut das sehr gerne. Die Kanäle kennt ihr ja. Also schreibt uns auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail. Alle Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle auch wie immer ein riesengroßes Dankeschön nochmal für all eure Unterstützung auf allen Wegen. Ob es ein Like unter einer Folge ist oder ein Kommentar oder irgendeine Interaktion. Und ganz wichtig natürlich auch einfach das Weiterempfehlen und Zuhören. Das hilft uns riesig weiter. Und auch natürlich, wenn ihr uns was in unsere kleine Kaffeekasse gegeben habt oder geben möchtet. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar und damit unterstützt ihr den Podcast wirklich ungemein. Also ohne euch könnten wir das kleine Hobbyprojekt hier wirklich gar nicht in der Form betreiben.
Ja. Also vielen, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank und besonders auch, weil ihr das natürlich auch in unserer Staffelpause getan habt. Also umso mehr sind wir dankbar, dass ihr uns fortwährend so unterstützt. So, und nachdem jetzt die Hausmeisterei aus dem Weg ist, freue ich mich sehr auf diese Folge und bin gespannt, was du uns zum Schinderhannes zu berichten hast.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lang diese Folge wird. Ich habe später erst gemerkt, wie lang meine Notizen geworden sind, wie umfangreich meine Notizen sind. Ja, also wundert euch nicht, wenn das hier eine 2-Stunden-Folge wird. Ich hoffe oder versuche mich auf das Wichtigste zu beschränken. Wir fangen ja gerne chronologisch vorne an. Das macht auch hier tatsächlich Sinn. Unser heutiger Protagonist, also Johannes Bückler, wird irgendwann vor 1780, vermutlich in Mielen bei Nastetten, das liegt heute im rheinland-pfälzischen Rhein-Lahn-Kreis, als Sohn von Maria Schmidt und Johannes Bückler Senior, also dem Älteren, geboren. Sein genaues Geburtsjahr, das ist Unklar, er selbst schien es zeitlebens selbst nicht genau gewusst zu haben. Johannes Vater arbeitet unter anderem als Abdecker, das bezeichnete Personen, die sich beruflich um die Entsorgung von Tierkadavern kümmerten. Heute gibt es den Beruf in Grundzügen immer noch. Vielleicht hattet ihr auch schon damit Berührungspunkte, zum Beispiel wenn ihr ein geliebtes Haustier gehen lassen müsst, dann ist das oft auch Teil des Dialogs mit dem Veterinär, mit der Veterinärin. Aber teils haben Abdecker heute auch noch andere und abweichende Aufgaben als damals. Historisch zählte auch die Verwertung der tierischen Überreste zum Aufgabenbereich des Abdeckers. Dazu zählten dann oft Gerberei, Leimsiederei, Knochenmehl, Maschinenöl und oder Düngemittelherstellung. Ein anderer Name für Abdecker war auch Schinder. Und so erschließt sich dann natürlich der Spitzname für Johannes Bückler Schinder Hannes. Mhm. Der Vater arbeitete auch unter anderem als Henker und die Familie war tatsächlich gesellschaftlich eher am Rande angesiedelt und nicht ganz so angesehen. Aber es ist natürlich ein relevanter Beruf gewesen. Nichtsdestotrotz war das kein Beruf, den man erstrebenswert fand, wenn man nicht hineingeboren wurde in der Regel. Die Familie Bückler, die lebt bis 1783 in Mielen und zieht über Zwischenstationen 1788-89 nach Merzweiler in den Hunsrück. Ab 1794 gerät dann der junge Johannes, soweit wir es nachverfolgen können, bereits mit dem Gesetz in Konflikt. Ab 1796 arbeitet er selbst als Abdeckerknecht, macht also eine Ausbildung bei dem Bärenbacher Vasenmeister und Scharfrichter Johann Niklas Nagel. Das Arbeitsverhältnis endet jedoch recht schnell, denn Bückler stiehlt mehrere Kälberfelle und eine Kuhhaut und wird dann im Herbst 1796 auch in Kirn verhaftet. Er kann aber aus dem Gefängnis fliehen, etwas, was ihm im Laufe seiner unrühmlichen Karriere mehrfach gelingen sollte. Bereits im selben Jahr ist er dann an weiteren Diebstählen beteiligt. Dazu gehören unter anderem ein Pferdediebstahl bei Kirweiler sowie der Diebstahl von zwei Hammeln. Bei diesen sehr frühen Taten handelt Johannes Bückler auch nicht alleine, sondern zusammen mit Verwandten und Bekannten, also Freunden. Auch 1767 stehen vor allem Vieh- und Pferdediebstähle im Mittelpunkt seines Tuns. Er bewegt sich dabei in einem wechselnden Umfeld aus Komplizen. Und seine kriminelle Karriere beginnt demnach nicht mit großen Raubüberfällen, sondern mit kleineren ländlich geprägten Diebstählen, die auch zum Beispiel in der Regel nicht angezeigt wurden. Also entweder, da kommen wir auch später nochmal zu, regelte man das dann unter sich. Mhm. Ganz oft waren es auch Diebstähle, die danach gegebenenfalls wieder zurückgekauft wurden, also dass die bestohlenen Landwirte dann später die Möglichkeit bekamen, das Vieh zum Beispiel zurückzuerwerben.
Ja auch nett.
Dann hattest du im Grunde so eine Art ja, Erpressungsdiebstahlsituation. Mhm. Lag auch daran, dass das Vertrauen in die Strafverfolgung nicht ganz so ausgeprägt war. Aber dazu später mehr. Und schon als Jugendlicher fällt Johannes demnach auf, nicht nur wegen der Diebstähle und seiner Taten, sondern wohl auch wegen seiner körperlichen Stärke und auch seines entschlossenen Wesens, was er gehabt haben soll. ZeitgenossInnen beschreiben ihn als lebhaft, gut aussehend, körperlich kräftig und auch auffallend selbstbewusst. Er scheint ein Mensch zu sein, der schnell Eindruck macht, einer, der in Gesellschaft auffällt, bei Zechgelagen, beim Tanzen, beim Spielen. Er ist offenbar beliebt, zumindest in bestimmten Kreisen. Und er hat ein gewisses Charisma und eine ja, körperliche Durchsetzungskraft. Und das verschafft ihm auch Achtung. Und er scheint auch vielen seiner Kameraden geistig überlegen gewesen zu sein. Was genau ihn dann dazu motivierte, kriminell zu werden, das können wir natürlich nicht mehr auf der individuellen Ebene sagen. Ob es jetzt wirtschaftliche Not war oder jugendlicher Übermut oder eine soziale Perspektivlosigkeit, genau wissen wir es nicht. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. An dieser Stelle vielleicht auch ein kleiner Exkurs zum historischen Kontext. Räuberbanden, das sind keine Erfindungen aus Sagen und Märchen oder Folklore, sondern tatsächlich waren sie historische Realität im ländlichen Deutschland, spätestens seit der frühen Neuzeit. Die Bedingungen waren halt damals, vor allem vor 1794, ideal kann man sagen, vor allem im Westen und Südwesten des heutigen Deutschlands, in dem Gebiet um Eifel, Mosel und Hunsrück. Ein Grund dafür waren die verschiedenen kleinen Territorien sowie Fürstentümer und halt damit auch unterschiedlichen Zuständigkeiten, die hier aufeinander trafen und eine sehr schnelle Flucht in ein anderes Hoheits- und Verwaltungsgebiet ermöglichten und damit eine grenzüberschreitende Strafverfolgung so gut wie nicht unmöglich machten, aber doch sehr, sehr schwer. Und die Region entlang beider Seiten des Rheins zwischen Mosel und den Niederlanden zählte man damals zwar zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die bestand aber aus Gebieten geistlicher Herrscher, wie beispielsweise den Kölner Erzbischof. Es gab aber auch Ländereien weltlicher Herrscher, wie etwa die Herzöge von Jülich. Und da seht ihr schon, wie heterogen hier sowohl geografisch als auch territorial dieses Gebiet war. Ihr kennt das ja vielleicht so ein bisschen vom Gefühl her aus, natürlich dann deutlich moderner, diversen Wildwestgeschichten der US-amerikanischen Geschichte. Die Flucht über die Grenze, über den Rio Grande zum Beispiel, die entscheidet oder entschied dann manchmal über Leben und Tod. Gut für VerbrecherInnen und schlecht für die Strafverfolgung. Die Region kennt ihr vielleicht ja auch heute noch, um die es hier heute sehr viel gehen wird in dieser Folge. Das ist eine sehr, sehr schöne Region, die aber halt sehr zersiedelt ist immer noch und sehr ländlich. Seit dem 16. Jahrhundert finden sich Aufzeichnungen über agierende Räuberbanden, welche die Gebiete zu beiden Seiten des Rheins unsicher machten. Als Blütezeit, wenn man sie nun so nennen will, gilt halt das 18. Jahrhundert und das beginnende 19. Jahrhundert mit mindestens 24 aktiven, nachweisbaren Banden in der Zeit.
Wow.
Besonders gut dokumentiert sind dann die Zustände während der französischen Verwaltung, also zwischen etwa 1792, 94 bis 1814, denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich will das hier auch nicht zu detailliert betrachten, aber die französischen Revolutionstruppen, die besetzten die linksrheinischen Gebiete und in den folgenden Jahren wurden dann die betroffenen Regionen systematisch an französisches Recht und Verwaltung auch angepasst. Dadurch wurden 4 Verwaltungsdepartements geschaffen, darunter auch das Donnersberg-Departement mit seinem Hauptverwaltungsort Mainz. Ist heute sehr wichtig in dem Fall und im Zuge der Übernahme mussten sich die Franzosen auch mit dem Wirken der örtlichen Räuberbanden nun mal auseinandersetzen. Im nördlicheren Rheinland gab es etwa die große niederländische Bande. Es gab an der Mosel die Moselbande und auf dem Hunsrück nun mal die später sogenannte Schinderhannesbande, zu der natürlich dann gleich noch mehr kommt. Zu den Räuberbanden jener Epoche im Allgemeinen und speziell auch im Fall der Verbrechen der sogenannten Schinderhannesbande haben wir mehrere Quellen zur Verfügung und auch eine eigentlich recht gute Quellenlage. Es gibt zum einen die sogenannten aktenmäßigen Geschichten. Das sind Fallbeschreibungen, die so ein bisschen unterhaltsamer sind von Justizbeamten, die in der Verfolgung und auch in die Prozesse gegen die Räuberbanden involviert waren. Die schöpfen halt aus ihrer teils persönlichen Erfahrung und ihren Einblicken, aber schmücken das Ganze gerne auch aus. Und es sind in diesen aktenmäßigen Geschichten auch nicht alle Verbrechen der jeweiligen Banden abgedeckt. Dann gibt es noch, was auch ein ziemlicher Glücksfall ist, für die Schinderhannesbande die kompletten Ermittlungsakten, die erhalten sind, ach, cool, inklusive der Urteile aus den Jahren 1802 und 1803. Mhm. Das sind mehr als 3400 Dokumente auf über 3200 Seiten. Und von diesen gedruckten Mainzer Voruntersuchungsakten existieren heute beispielsweise in Paris und in Trier noch vollständige Exemplare. Und das ist nicht nur ein Glücksgriff für die Geschichtsschreibung, sondern auch heute für uns, da die Quellenlage damit so einmalig ist. Auch hier an der Stelle mal ein Tipp, wer sich noch weiter dafür interessiert, für deutsche Räuberbanden und die Schinderhannesbande per se, dem empfehle ich einen Blick in die Literatur, die wir natürlich in unseren Shownotes verlinkt haben bzw. aufgelistet haben. Es gibt wirklich viel, viel mehr und viel detaillierteres und auch zeitkoloriertes dazu zu lesen. Das ist teils auch einfach sehr unterhaltsam und ist auch nur ein Bruchteil von der Literatur, die existiert. Also hier wiederum empfehle ich einen Blick in die Literaturlisten in der Literatur, die ich euch verlinke. Und ein bisschen was vielleicht noch zur Region, also dem Hunsrück, der heute die größte Rolle spielen wird. Und weil auch hier ist es interessant, einen Blick auf die Zustände in der Region in der damaligen Zeit zu werfen. Die Region, in der die sogenannte Schinderhannesbande damals primär aktiv war. Der Hunsrück, also für alle Ortsfremden, das ist linksrheinisch, ein Mittelgebirge, ungefähr zwischen Trier, Koblenz und Bingen. Das war ein Gebiet, das gegen Ende des 18. Jahrhunderts lange umkämpft war von Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. Lange Zeit Glück hatte, aber vor allem ab 1794 dann tatsächlich in das aktive Kriegsgeschehen involviert wurde. Dann gab es deswegen natürlich hier auch Truppenbewegungen als Konsequenz. Und die Auswirkungen davon hatte die örtliche Bevölkerung zu tragen. Natürlich gibt es direkte Auswirkungen als Kriegsschauplatz. Mhm. Es gibt Plünderungen durch Soldaten bis hin zu Verpflichtungen zur Truppenversorgung für die Bevölkerung. Und das sind natürlich immense Belastungen gewesen. Und wenn man sich noch ein bisschen die Räuberbanden per se anschaut, haben wir nämlich noch einen weiteren Glücksfall, Wir können auch anhand der Mainzer Quellen Informationen über die diversen Mitglieder der Schinderhandelsbande und ihre Motive ein paar Einblicke gewinnen. Grundsätzlich stammt ein großer Teil der Mitglieder der Räuberbanden jener Zeit aus eher prekären Verhältnissen. Das waren Menschen, die hatten keine feste Anstellung, keinen festen Wohnsitz. Am ehesten würde man es heute bezeichnen, wahrscheinlich mit so etwas wie Landstreichertum. Historisch findet sich dann gerne der Begriff der sogenannten Vaganten für die umherziehende Bevölkerung. Ihr kennt vielleicht den Begriff Vagabunden, der ist euch vielleicht eher geläufig und geht in dieselbe Richtung. Für viele Menschen aus diesem Milieu hatten sich die Lebensbedingungen im 18. Jahrhundert immer weiter zugespitzt und es gab halt kaum Strukturen, gerade auch in diesen Regionen, für Hilfe. Stattdessen wurden sie dann oft ausgegrenzt und schnell als kriminell abgestempelt, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht waren. Mhm. Es tat sich ein bisschen was mit der wachsenden Aufklärung, aber Krisen wie Kriege, Missernten etc. vergrößerten halt diesen Anteil der Bevölkerung, die oft dann als TagelöhnerInnen arbeiteten oder bettelten. Und oft war die Grenze sehr schmal, sowohl für jene, denen ein Übertritt in die Kriminalität nur allzu leicht fiel, als auch für jene, die am Rande des Existenzminimums keine Alternativen hatten, als kriminell zu werden. Ihr seht schon, alles keine schlechten Bedingungen wiederum für die Entstehung und das Florieren diverser Bandenstrukturen. Kehren wir mit diesem kleinen Vorwissen, ich hoffe, ich habe es nicht zu breit gemacht, zurück zu Johannes Bückler selbst. Bevor aus ihm der berüchtigte Schinderhannes wurde, beginnt seine kriminelle Laufbahn, ja, wie wir schon gehört haben, vergleichsweise unspektakulär, zumindest auf den ersten Blick. Wie schon geschildert, sind seine ersten bekannten Straftaten eher kleinere Delikte, vor allem Viehdiebstähle. Schon damals scheint er aber nach Aussage diverser Zeugen kein Unbekannter gewesen zu sein. Es klingt auch hier danach, auch wenn wir das nicht genau mit Quellen belegen können, als hätte er schon zu Beginn seiner Adoleszenz sich mit ersten kleinen kriminellen Handlungen hervorgetan, unrühmlicherweise. Sich einen Ruf auch schon erarbeitet, der dann schnell wächst. Denn auch wenn der Großteil der von ihm damals begangenen Delikte weiterhin im Spektrum von Vieh- und Warendiebstählen liegt, bleibt es nicht dabei. Das erste Gewaltverbrechen, dann auch mit Todesfolge, in das Johannes Bückler direkt involviert ist, geschieht Ende Dezember 1797. Er wird damals zusammen mit Elise Werner in einer Diebesherberge aufgenommen. Und als es zu einem Kleidungsdiebstahl aus Eifersucht durch den Ex-Partner von Elise Werner kommt, wird der flüchtige Dieb von einer Gruppe, inklusive Bückler selbst, verfolgt und in seiner Zuflucht brutal getötet. Allerdings wissen wir heute nicht, wer am Ende den tödlichen Schlag oder Stich gesetzt hat. Das lässt sich nie herausfinden, aber unter anderem Johannes Bückler wird dann später in Abwesenheit allerdings zu 18 Jahren Galeerenstrafe verurteilt.
Und was kann man sich vorstellen unter einem Kleidungsdiebstahl aus Eifersucht?
Das war mein Versuch der Verkürzung. Wohl ein eifersüchtiger Ex-Partner von Elise Werner scheint, ich glaube, ihr Kleidung geklaut zu haben. Und um das zu ahnden und auch die Kleidung zurückzubekommen, ist er dann verfolgt worden. Und dann kommt es zu einem Gerangel.
Aha.
Und einer, ja, Meinungsverschiedenheit mit Fäusten und Waffen. Und im Zuge dessen wird dann der Dieb und Ex-Partner getötet.
Ja.
Anfang 1798 folgt dann der erste belegte gewaltsame Raubüberfall in der kriminellen Laufbahn des Schinderhannes. Der Überfall auf die Familie Martin Schmidt auf der Spaller Ziegelhütte. Ein Kumpan von Bückler will, wie bereits zuvor, mit seinen Begleitern bei Martin Schmidt übernachten. Der hat das wohl öfter zugelassen. Diesmal lehnt er jedoch ab, woraufhin die Gruppe sich gewaltsam Zugang zur Ziegelei verschafft. Die Gruppe misshandelt dann auch die Familie von Herrn Schmidt, drohen vor allem aber auch seiner Frau, dass sie erschießen und erzwingen somit die Rausgabe von Lebensmitteln und Wertgegenständen. Im Juli 1798 dann wird Johannes Bückler an der Weidener Mühle festgenommen. Er wird zunächst in Herstein festgehalten, will dort offenbar fliehen, was man allerdings vereiteln kann. Doch als man ihn dann nach Saarbrücken überstellt, gelingt ihm dort die Flucht aus dem Gefängnis. Und diese Flucht, die sollte ihn recht bekannt machen und in der Region für Aufsehen sorgen. Im August 1798 kommt es dann zu einem weiteren schweren Gewaltverbrechen, bei dem Johannes Bückler dann anwesend ist, nämlich dem Mord an dem jüdischen Viehhändler Simon Seligmann. Diese Tat geschieht dann am 12. August in der Nähe der damaligen Tiergartenhütte bei Argenthal in einem dortigen Wirtshaus. Treffen nämlich Bückler und ein Kumpan auf Seligmann, der sich auf dem Rückweg von Simmern befindet. Und zwischen Seligmann und Bücklers Begleiter gibt es offenbar eine Vorgeschichte. Einige Jahre zuvor soll Seligmann eine Affäre des Mannes an den Ehemann der Frau verraten haben. Mhm. Also an den Ehemann der Frau, mit der er eine Affäre hat. Mhm. Und der betrogene Ehemann, der erschlägt daraufhin seine Frau.
Ach du.
Und daher hat Bücklers Begleiter Rache geschworen an Seligmann. Mhm. Und der Mord an Seligmann, der scheint dann eine spontane Tat gewesen zu sein. Bückler und sein Begleiter hatten zuvor zwei Pferde gestohlen und warten im Wirtshaus auf deren Besitzer, um möglicherweise, wie ich schon gesagt habe, Geld für die Rückgabe zu verlangen. Und währenddessen betrinkt sich Bücklers Begleiter und dann tritt, wie wirklich in einem fernsehreifen Showdown, Simon Seligmann durch Zufall hinein in die Schenke, ist vor Ort, versucht sich aber offenbar aus der Affäre zu ziehen beziehungsweise den Ort des Geschehens zu verlassen. Allerdings folgen Bückler und sein Kumpan ihm. Was dann ganz genau geschieht, auch das bleibt in den späteren Aussagen widersprüchlich. Johannes Bückler belastet seinen Bekannten natürlich und erklärt, er habe gesehen, wie dieser Seligmann in die Brust sticht und ihm mehrere Schläge versetzt. Und Johannes Bücklers Begleiter gesteht zunächst auch, Seligmann aus Rache getötet zu haben, widerruft allerdings einen Tag später seine Geschichte und sein Geständnis und behauptet nun, Johannes Bückler sei dem Opfer gefolgt und habe es niedergeschlagen. Und als er selbst dann dazu kam, sei Seligmann bereits tot gewesen. Wir können hier viel spekulieren, wer mehr oder ein größeres Motiv gehabt haben mag. Klar ist aber, Simon Seligmann wird mit äußerster Brutalität getötet. Und der Obduktionsbericht beschreibt schwere Kopfverletzungen, Stich- und Schnittwunden am Hals sowie weitere Verletzungen am Körper. Und besonders wohl die Kopfverletzungen sind so massiv, dass die Ärzte sie als absolut tödlich bewerten. Die Schläge müssen mit einem dumpfen Gegenstand ausgeführt worden sein und führen zu Knochenbrüchen, Blutungen und schweren Verletzungen des Gehirns. Und dann gibt es noch eine tiefe Stichverletzung am Hals, bei der eine wichtige Blutader verletzt wird. Nach dem Mord plündern die beiden Täter die Leiche und die Beute wird später an einen Händler verkauft.
Ja, aber der Mord scheint ja nun doch schon eher persönlich, oder? Also das war ja wahrscheinlich dann eher der Kumpan. Nicht, dass es jetzt eine Rolle spielt, aber das ist ja Overkill.
Ich würde es auch vermuten, aber natürlich ist es was, was wir aufgrund der Verbindungen der Personen untereinander vermuten oder abschätzen. Aber wie es dann wirklich war, wer am Ende den tödlichen Schlag oder Stich vollzogen hat, das wissen wir natürlich nicht.
Ja, natürlich.
Aber diese geschilderten Fälle zeigen schon jetzt, dass Johannes Bückler auch in Verbrechen involviert ist, die in ihrer Brutalität in deutlichem Gegensatz zum späteren Bild vom charmanten oder gar edlen Räuber stehen.
Ja.
Hier begegnet uns nicht der romantisierte Schinderhannes, sondern ein Milieu aus Gewalt, Rache, Raub und tödlicher Brutalität.
Ja, das haben ja diese ganzen Räuberlegenden auch so ein bisschen gemein. Ne?
Ja.
Ich nehme mal an, wir werden uns noch weitere ansehen hier im Laufe der Zeit. Aber
das denke ich auch,
Das ist ja immer diese nachträgliche Romantisierung dieser Gewaltverbrecher.
Ja.
Das hatten wir ja auch schon im Zuge von Jesse James und seiner Bande gehört. Ne? Also wie dann erst später das Ganze so hochstilisiert wird zu so einem Märtyrern im Grunde für die richtige Sache oder sowas. Oder eben so einem Robin Hood-Bild entsprechend.
Auch das wird hier jetzt eine große Rolle noch spielen. Und mit dieser Summe an schon geschehenen Verbrechen, und das ist jetzt auch nur eine Auswahl, die ich bis hierhin schilder oder die ich generell heute schilder, hat sich Johannes Bückler schon zu diesem Zeitpunkt einen Ruf erarbeitet, quasi in Anführungszeichen. Und es gibt immer wieder ab da verhaftete Menschen, die sich bei ihrer Festnahme auf ihn berufen und behaupten, sie hätten mit ihm gemeinsam die vermeintliche Tat begangen. Er hätte in Wirklichkeit die Tat geplant und vollzogen und sei nur nicht erwischt worden. Ob zu Recht oder nicht, das lässt sich in den Einzelfällen kaum sagen, aber es ist schon auffällig, wie das jetzt hier plötzlich zunimmt.
Ja, und vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, was für eine Bekanntheit er schon erlangt hatte, ne? Also was für ein Ruf ihm vorauseilt.
Zur Jahreswende 1798-99, dann sucht man Johannes Bückler schließlich schon steckbrieflich. Aus dem jugendlichen Viehdieb ist also innerhalb weniger Jahre eine behördenbekannte Figur geworden. Und als man den, Zitat, gefährlichen Spitzbub im Februar 1799 dann in Schneppenbach im Hunsrück bei einer Patrouille festnimmt, hat Johannes Bückler eine Pistole bei sich. Vielleicht ja ein Hinweis auch schon auf die Zuspitzung seiner Art der Kriminalität. Weil eigentlich war zu dem Zeitpunkt die Bevölkerung entwaffnet worden durch die Franzosen. Bückler flieht dann später nach dieser Festnahme aus dem Turmgefängnis von Simmern. Wohl nach einer internen Verlegung nutzt er die Chance. Das ist der 20. August 1799. Dabei verletzt er sich allerdings wohl schwer. Und diese Flucht bedeutet eine Zäsur, nicht nur, weil er ein bisschen wohl braucht, um sich wieder da von der Verletzung zu erholen, sondern seine Taten danach sprechen ein bisschen nochmal eine andere Sprache. Denn sie verändern sich von der Art her. Während Bückler zuvor vor allem Vieh und Waren, Kleidung oder Lebensmittel gestohlen hat, treten nun immer stärker bewaffnete und gewaltsame Überfälle in den Vordergrund. Ende September 1799 versucht er beispielsweise gemeinsam mit mehreren Komplizen einen Einbruch bei dem Kaufmann Heinrich Gottlob in Oberwesel. Der Plan scheitert allerdings. Der Kaufmann, der war schon mal früher beraubt worden, das war nicht sein erstes Mal und hat dementsprechend sein Haus auch besser gesichert. Und die Täter müssen dann unverrichteter Dinge fliehen, weil sie sich keinen Zugang verschaffen können. Im Dezember 1799 kommt es bei Birkenfeld zu einem Überfall auf mehrere Händler. Unter den Opfern sind auch jüdische Händler, die vom Markt zurückkehren. Bückler und seine Begleiter versperren ihnen den Weg, bedrohen sie mit Pistolen und Säbeln und fordern ihr Geld. Und ein christlicher Mitreisender, der bleibt dabei unbehelligt. Derselbe Tatort wird am selben Tag offenbar noch einmal genutzt. Auch der Meisenheimer Metzger Christian Schank wird dort überfallen und verliert eine größere Geldsumme. Anfang 1800 folgt dann ein weiterer Überfall, diesmal bei Waldböckelheim. Zwei jüdische Händler aus Mainz werden dort ausgeraubt. Und nur wenige Tage später eskaliert die Gewalt weiter. In der Nacht vom 9. auf den 10. Januar 1800 überfallen Bückler und einige Komplizen das Haus von Peter Riegel in Otzweiler. Der Vorschlag zu diesem Überfall stammt offenbar von einem Mann, der aus persönlichen Rachenmotiven heraus handelt. Denn er hatte einst wohl um Riegels Tochter geworben und war abgewiesen worden. Und den Räubern stellt er eine hohe Beute in Aussicht, wenn sie das Haus überfallen. Bückler und seine Leute geben sich an der Tür als Gendarmen aus. Und als Riegel dann öffnet, stürmen sie das Haus und die Bewohner werden überwältigt. Und die Frau von Riegel schwer misshandelt, um an das erhoffte Geld zu kommen. Als Peter Riegel dann zu fliehen versucht, schießt man ihm mit Schrot in den Unterleib und er stirbt noch am Tatort. Nun ist allerdings das Dorf alarmiert und die Räuber fliehen mit fast leeren Händen. 1800 nehmen dann auch Erpressungen zu, die Bückler offenbar begeht, gerne über Drohbriefe, die er verschickt. Möchten Opfer nicht zahlen, droht er mit Gewalt. Die Gruppe um Johannes Bückler stiehlt nun nicht mehr nur, sondern arbeitet mit Einschüchterung, Waffen, Erpressung und tödlicher Gewalt. Und vielleicht eine Sache nochmal betont an der Stelle. Die meisten der Verbrechen werden nicht zur Anzeige gebracht. Vor allem die, die man jetzt auch aus heutiger Sicht eher als geringfügig einstufen würde. Und zwar geringfügig im Sinne von, es sind kleinere Beträge, es sind kleinere Objekte, Vieh, das geklaut wird. Oft wohl auch aus Angst vor den Tätern, aber manchmal eilen auch die Beraubten den Dieben selbst hinterher, wollen sich selbst um die Regelung des Ganzen kümmern, Selbstjustiz üben. Manchmal kaufen sie das Diebesgut zurück und manchmal reagieren sie auch gar nicht. Und man wendet sich auch nicht an die Behörden wegen mangelnden Vertrauens. Viele von diesen Verbrechen, die kommen dann erst im Zuge des Prozesses 1803 ans Tageslicht, werden nämlich gestanden und dann auch von den Opfern und anderen Beteiligten vor Ort bestätigt. Deswegen wissen wir überhaupt nur von ihnen.
Wie kann man sich das denn jetzt eigentlich vorstellen? Ist das eine feste Bande, die irgendwie auch zusammen lebt oder so, wie man das ja gerne dargestellt sieht? Oder sind das einfach immer wieder andere, die irgendwie mit ihm zusammen diese Verbrechen begehen?
Das ist im Grunde keine feste Bande, keine fest hierarchisch organisierte Bande. Die existiert nicht. Das ist eigentlich eine Erfindung der späteren Zeit. Mhm. Auch diese klare Hierarchie mit Johannes Bückler als Hauptmann, als Räuberhauptmann, ist eigentlich eine Erfindung späterer Tage, beziehungsweise der populistischeren Aufarbeitung, auch teilweise schon der Verklärung der ZeitgenossInnen. Es handelt sich hier um eine Gruppe, die immer wieder mit unterschiedlichen Personen zusammenarbeitet. Er tut sich immer mit unterschiedlichen Konstellationen zusammen, mit Bekannten, manchmal mit manchen häufiger, mit manchen weniger. Das sind immer relativ lose Zusammenschlüsse, die dutzende Personen ausmachen. Mhm. Und hier in dem Fall kann man nicht dann davon sprechen, dass es sich hier um eine feste Bande handelt, sondern halt einfach um Menschen, die je nach dem, was sie nach Aufgabe, dem, was sie machen wollen, erledigen wollen, offen ist für kriminelle Aktivitäten und sich dann dementsprechend zusammenfindet.
Okay.
Diese Gewaltserie von Johannes Bückler und seinen Komplizen, die setzt sich 1800 fort. Im März, am 27. wird der jüdische Kaufmann Samuel Eli bei Sobernheim überfallen und der Überfall beginnt ohne Vorwarnung. Bückler und ein Mittäter schießen auf Eli, dessen Pferd scheut Edi stürzt zu Boden. Einer der Täter durchsucht ihn und raubt ihm 12 Louis d'Or sowie seine Uhr. Und als Eli um Hilfe ruft, schießt einer der Täter auf ihn. Mehrere Schrotkugeln treffen ihn an Hand und Bein. Und das alles wird von zwei Männern beobachtet, die auf einem nahegelegenen Feld arbeiten, aber aus Angst nicht eingreifen. Mhm. Und trotz seiner Verletzungen versucht Eli, die fliehenden Täter zu verfolgen. In der Nähe des Marienpforter Hofes muss er jedoch aufgeben. Er kehrt nach Sobernheim zurück und zeigt die Tat tatsächlich an. Dann entzünden sich aber Elis Wunden sehr schwer und wenige Wochen später, am 22. April 1800, stirbt er. Mhm. An Ostern 1800, das ist jetzt kein Verbrechen, aber für Johannes Bücklers Leben zumindest wichtig, lernt er in der Nähe von Kirn auch Juliana Blasius kennen, die seine letzte bekannte Partnerin werden sollte. Die 18-Jährige verdient sich damals ihr Auskommen gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater als Musikantin auf Kirchwein und Märkten. Und fortan, später wird sie sagen, nicht ganz freiwillig, begleitet sie ihn. Auch von seinen Taten will sie später nichts gewusst haben. Grundsätzlich würde ich ja Aussagen von Opfern immer glauben wollen. In diesem Fall ist es allerdings so, dass sie nachweislich später bei Taten nicht nur dabei war, sondern auch mitgetan hat, also sie mit verübt hat, was diese Distanzierung doch recht unglaubwürdig macht. Wenige Monate später bringt sie auch eine gemeinsame Tochter zur Welt, die aber nur kurze Zeit überleben sollte. In den folgenden Monaten kommt es zu einer ganzen Reihe weiterer Überfälle und auch Erpressungen, bei denen vor allem jüdische Händler und Familien betroffen sind. Wirklich koordiniert ist die darauf reagierende Strafverfolgung, wenn es sie gibt, nicht. Aber es kommt nun was ins Rollen, denn nicht mehr nur lokale Behörden haben Johannes Bückler auf dem Radar. Der Name Schinderhannes dringt nun auch bis in die französische Regierung vor. Er dient hier als willkommenes politisches Feindbild, als Argument dafür, die staatlichen Vollmachten in den neu besetzten Gebieten auszuweiten. Denn am 7. Dezember 1800 ordnet der frisch ernannte Generalregierungskommissar Jean-Baptiste Moïse Jolivet im Amtsblatt der vier linksrheinischen französischen Departements die schnelle Festnahme und Bestrafung der Anführer einer Räuberbande aus Mördern und Dieben an. Genannt wird auch explizit ein Mann, Zitat, namens Pickler, genannt Schinderhannes. Also Pickler hier wahrscheinlich nicht ganz korrekt überliefert, Bückler. Mhm. Er sei der Kopf der Bande, wird hier kolportiert. Das klingt nach einer großen organisierten kriminellen Gefahr und genau dieses Bild wird dann auch in der Pariser Presse aufgegriffen. Dort wird der Schinderhannes plötzlich zur überregionalen Sensationsfigur und die Berichte überzeichnen ihn massiv. Die angeblich angeführte Bande wächst in der Darstellung der Presse auf hunderte Mitglieder. Nur belegen lässt sich das nicht. In der weit verbreiteten Vorstellung einer Räuberbande, fiktional wird das gerne aufgegriffen, gibt es grob gesagt eine fest organisierte Gruppe Krimineller, die dauerhaft von einem besonders herausstechenden Individuum angeführt und befehligt wird.
Ja.
Und es herrscht eine mehr oder weniger autoritäre Hierarchie. Aber wie ich eben schon gesagt habe, im Fall Bückler geben diese Interpretation die Quellen jenseits von Presse und politisch motivierten Ermittlungsbehörden überhaupt nicht her. Und es ist mehr als fraglich, ob Bückler wirklich so etwas wie ein Bandenanführer war. Es scheint eher wirklich wechselnde Gruppierungen gegeben zu haben, zu denen man sich zusammentut, auch je nachdem, mit wem man gerade unterwegs war, mit wem man sich gerade versteckte, wer in der Nähe wohnte, wer jemanden kannte. Und manchmal kommt die Gruppe oder die Menschen um ihn herum, auch hier unter, mal dort, mal ist er alleine unterwegs, mal mit anderen, mal mit den Frauen oder halt mit seiner Partnerin. Und nach getaner Tat geht man in der Regel auch eigene Wege, außer man ist länger an einem Ort, wo man sich versteckt oder Unterschlupf gefunden hat.
Wo lebt er denn eigentlich zu dieser Zeit?
Er hat keinen festen Wohnsitz. Also es gibt immer wieder Orte, Höfe, wo er unterkommt, wo er Unterschlupf sucht, wo ihm auch Unterschlupf gewährt wird. Das hängt auch immer davon ab, wo die letzte Tat war und davon distanziert er sich gerne räumlich. Und dann ist er mal hier für ein paar Tage und Wochen, dann ist er mal dort. Also er hat in dem Sinne keinen festen Wohnsitz.
Mhm.
Also sowas wie ein Räuberhauptmann, das scheint hier zu weit zu greifen. Johannes Bückler scheint möglicherweise eher wegen seiner Art und seiner Schleue, gegebenenfalls auch seiner Kraft herausgestochen zu haben. Und die Beschreibung so als Boss einer solchen Truppe, das scheint vielmehr ein Produkt aus Politik, Presse und öffentlicher Wahrnehmung gewesen zu sein.
Mhm.
Auch in den historischen Strafakten der Region zeigt sich, dass Bückler und die Komplizen von ihm nur einige von vielen Kriminellen sind, die damals das Land unsicher machten. Und es zeigt sich auch, dass sie die Kriminalität dort nicht so eindeutig dominierten, wie es dann später oft dargestellt wird. Das macht die natürlich alle nicht weniger bedrohlich, vor allen Dingen für die Landbevölkerung. Und besonders eine Gruppe, und da müssen wir wirklich gerade drüber reden, ist besonders betroffen, für die auch dann der Name Schinderhannes zu einem Schrecken wird, nämlich für die jüdische Gemeinde. Mhm. Es kommt oft den Opfern, aber auch speziell den jüdischen Opfern, seltenst jemand zur Hilfe, klar auch aus Angst, aber wohl auch aus einer antisemitischen Abwertung heraus. Und diese Gewalt gegen jüdische Menschen ist auch in diesem Fall ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte, über den wir reden müssen. Und das zeigt aber auch, wie gefährlich die spätere romantische Verklärung des Schinderhannes ist. Denn der historische Bückler ist nun mal kein edler Beschützer der Schwachen. Deswegen müssen wir uns einmal kurz angucken, wer die Opfer primär waren. Auffällig ist, dass Jüdinnen und Juden etwa 28% der bekannten Opfer ausmachen. Gemessen an ihrem Anteil an der damaligen Gesamtbevölkerung sind sie somit deutlich überproportional betroffen. Mhm. Das bedeutet, die Gewalt der Bande richtet sich nicht zufällig gegen jüdische Menschen. Sie waren für die Räuber besonders häufig Ziel von Überfällen, Erpressungen und Bedrohungen. Es gibt zum Beispiel eine Beschwerde des Kreuznacher Juden Abraham Levi vom 29. Juli 1800, in der er den Behörden vorwirft, in dieser akuten Gefahrensituation nicht genug Schutz für die jüdische Bevölkerung zu bieten. Und diese ständige Bedrohung gefährde aus seiner Sicht auch den Handel und die Reisefreiheit in der gesamten Region. Die Beantwortung der Frage, warum jüdische Menschen so häufig Opfer der Schinderhannesbande oder von Bückler und seinen Kumpanen wurden, die ist allerdings recht komplex. Einerseits, klar, spricht vieles dafür, dass antisemitische Vorurteile in der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielten und Jüdinnen und Juden in den Augen vieler Zeitgenossen zu besonders, in Anführungszeichen, legitimen Opfern machten. Mhm. Dabei gab es diesen Fokus von Bückler und seinen Taten nicht schon immer, denn in den früheren Jahren haben wir ja gehört, da stehen ja vor allen Dingen Vieh-, Geld- und Kleidungs- und Lebensmitteldiebstähle im Vordergrund und hier ist die nicht-jüdische Bevölkerung betroffen in dieser Phase. Jüdische Opfer tauchen in den Quellen hier nur vereinzelt auf und viel stärker erst später, ab etwa 1801. Ab hier werden nun auch jüdische Kaufleute immer häufiger zu Opfern und zu Zielen. Und klar, Kaufleute führten eher Bargeld mit sich, waren Wertgegenstände und Viehhändler und reisende Händler waren außerdem natürlich auch viel unterwegs und damit in abgelegenen Wegen auch viel angreifbarer. Das bedeutet natürlich für potenzielle Täter eine höhere Beuteaussicht bei vergleichsweise geringerem Risiko. Die jüdischen Opfer wurden aber nicht nur von den Räubern bedroht, sondern befanden sich aber auch häufig in einem gesellschaftlichen Umfeld, das ihnen wenig Schutz entgegenbrachte. Denn zum Beispiel in mehreren Fällen ist nachgewiesen, dass Teile der Bevölkerung Überfälle auf Jüdinnen und Juden stillschweigend hinnahmen und sogar unterstützten und nicht zur Hilfe kamen. Mhm. Etwa bei dem Überfall in Sötern, da wird deutlich, dass die Räuber mit einer gewissen Duldung rechnen konnten. Auch aus Baumholder soll es Stimmen gegeben haben, die Bückler aufforderten, vor allem Juden zu bestehlen. Und Bückler selbst räumt auch ein, dass er überproportional häufig jüdische Menschen bestohlen hat, in einem Verhör in Frankfurt später. Und viele ZeugInnen schildern auch, dass sie deshalb nicht eingriffen, halfen oder später gegen ihn aussagten. Klar, weil sie Angst hatten, selbst in den Fokus der Räuber zu gelangen. Und trotzdem gibt es einen Zusammenhang hier zu Antisemitismus. Denn es gibt einen Bericht des Hunsbacher Bürgermeisters vom März 1802, in dem er beschreibt, dass aufgrund geltender antisemitischer Vorurteile und Diskriminierung ein großer Teil der Bevölkerung seines Dorfes die Bande um Johannes Bückler unterstütze. Fast 2/3 der Einwohner hätten es gebilligt, dass der Schinderhannes vor allem Juden überfiel. Mhm. In den Aussagen und Geständnissen der Räuber selbst lassen sich allerdings offen antisemitische Motive nur vereinzelt direkt nachweisen. Es ist aber davon auszugehen, dass sie ja nicht im luftleeren Raum lebend von den herrschenden antisemitischen Vorurteilen nicht ausgenommen waren. Und dann existiert natürlich, das habt ihr bestimmt auch schon gedacht, eine fatale Korrelation. Jüdische Menschen waren nun mal über Jahrhunderte erheblich beruflich ein- und beschränkt worden. So waren sie unter anderem oft im Geld- und Warenhandel aktiv, auch der Handel an Nahe und Glan, also hier in der betreffenden Region, wurde vor allem von Juden betrieben. Nun überfiel die sogenannte Schinderhannesbande natürlich vor allem Menschen, bei denen sie Beute erwartete. Und dazu gehörten nun mal jüdische Kaufleute und Viehhändler, aber auch wohlhabende Bauern, christliche Händler und andere Personen mit Geld oder Waren.
Ja, und das ist ja auch so eine fatale Korrelation, ne? Also diese Vorurteile gegen die jüdischen Menschen, ja, kombiniert mit einem gewissen Neid, ja, sicherlich auch in der lokalen Bevölkerung darüber hinaus, dass die jüdische Bevölkerung vielleicht wohlhabender war und dass man der Ansicht war, dass einem dieses Geld auch zustünde, beziehungsweise den jüdischen Menschen eben nicht zustünde und dass man vielleicht deswegen, ja, auch nicht eingegriffen hat, ne?
Ich denke, man kann sagen, dass jüdische Kaufleute hier vermutlich nicht nur wegen ihrer Religion angegriffen wurden, aber ihre gesellschaftliche Ausgrenzung, ihre berufliche Mobilität und die Erwartung reicher Beute minderten sicher die Hemmungen und machten sie für Bückler und seine Komplizen zu besonders häufigen Opfern. Und die Überfälle auf jüdische Menschen, die sind ohne die antisemitischen Vorurteile der Zeit nicht zu verstehen. Diese Vorurteile machten jüdische Opfer verwundbarer und sorgten auch dafür, dass Teile der Bevölkerung solche Taten duldeten und sogar rechtfertigten. Und dann gibt es aber noch einen Punkt, nämlich die politische Ebene. Denn unter französischer Herrschaft wurden Juden auf der linken Rheinseite nun rechtlich und politisch gleichgestellt. Mhm. Und das führte von Gegnern der neuen Herrschenden, also von denen, die gerne die Franzosen aus dem Land vertrieben hätten, natürlich zu zusätzlicher Ablehnung. Mhm. Was auch noch fatalerweise hinzukam, dass die überproportionalen Überfälle auf jüdische Menschen vor dem Hintergrund des auch in den folgenden Jahrzehnten herrschenden Antisemitismus für Bückler und seine Mittäter ausgelegt wurden.
Ja, genau, das ist ja dieses ganze Narrativ.
Und das finde ich unglaublich perfide, denn in einem Weltbild, in dem Juden für viele als Händler, Wucherer und Ausbeuter der Landbevölkerung galten, aufgrund von Vorurteilen, galten sie nicht als Opfer, sondern als verdienterweise Beraubte.
Ja, genau.
Und dieses passt wiederum dann später zu dem Narrativ, Bückler sei ein Rächer der Armen gewesen, einer sozialen Ungerechtigkeit, was aber in Wirklichkeit totaler Murks ist, diese Idee.
Ja, genau, aber das bedingt einander ja. Also diese Vorurteile, ja, und wie man das wahrgenommen hat, dann über Generationen verschleppt und verwässert.
Ja. Denn de facto richtete sich mit seinen vielen jüdischen Opfern ein erheblicher Teil seiner Gewalt gegen eine Minderheit, die ohnehin schon diskriminiert wurde und deren Schutz von Teilen der Gesellschaft und Verwaltung offenbar nicht ausreichend ernst genommen wurde. Mhm. Taten für die Armen, ja, die sucht man zusätzlich in den historischen Quellen vergebens übrigens. Die gibt es in der Form nicht.
Ja. Mal wieder.
Es gibt so Mini-Aspekte in kleinen Anekdoten. Und das sind immer Anekdoten, wo man sagen könnte, das war jetzt fast nett. Aber mehr auch nicht.
Ja, also keine milden Gaben, keine Unterstützung der Armen oder irgendwas in
nein,
der Art.
Nein, das scheint eigentlich ihm ziemlich egal gewesen zu sein.
Jo.
Zum Jahreswechsel 1800-1801, da taucht Johannes Bückler zunächst auf der anderen Rheinseite unter, im Taunus, in der Wetterau und auch im Odenwald und begeht dann von dort aus Raubzüge in seinem alten, ja, Tätigungsgebiet, nämlich im Hunsrück und der Nordpfalz, aber zieht sich immer wieder auf die rechte Rheinseite zurück. Das ist quasi seine Reaktion darauf, dass jetzt hier Behörden, konsolidiert durch die Franzosen, nun anfangen, ihn ein bisschen organisierter zu verfolgen. Und nach der Flucht aus Simmern, also in der Phase, in der er verstärkt Raubüberfälle begeht und großflächiger verfolgt wird, da tritt er rechts des Rheins übrigens oft in der Verkleidung eines ehrbaren Bürgersmannes auf. Linksrheinisch kostümiert und verkleidet er sich auch immer mal gerne, um nicht aufzufallen, dann gerne als Jäger. Und er macht wohl dann auch rechtsrheinisch von der Fassade eines deutschen Barons nicht halt. Uneitel war er also sicher nicht. Und da man ihm den Aufzug abkaufte, wohl auch nicht frei von schauspielerischem Talent und einem Hang zur Selbstdarstellung. Ihr merkt schon, das sind kleine Puzzleteile, die vielleicht den Eindruck erklären, den spätere Generationen von ihm gehabt haben oder den Nährboden erklären, auf dem diese romantisierten Vorstellungen später so gut sprießen konnten. Mhm. Wenn wir nochmal einen Blick auf seine Taten werfen, die ich, wie gesagt, hier nur in Beispielen schildere, wollt ihr eine umfassendere Liste, schaut in die Quellen und in die Literatur. Ende Mai 1801 wird nach einem Streit mit Bückler und einigen Kumpanen der Mainzer Husar Franz Kleb erschossen. Auch hier ist nicht ganz klar, wer der Täter ist. Nach einem Hinweis auf möglicherweise reiche Beute überfallen Bückler und einige Komplizen in der Nacht vom 30. Juni 1801 die Familie des jüdischen Kaufmanns Herz Meyer in Ulmet. Unter der Führung des Schinderhannes rammen die Räuber die Haustür ein. Herz Meyer und seine Frau leisten heftigen Widerstand, werden aber überwältigt. Die Täter plündern das Haus und misshandeln die Opfer schwer und können mit enormer Beute dann fliehen, obwohl Herzmeier und seine Frau laut um Hilfe gerufen hatten und sogar die Feuerglocke geläutet wird. Mhm. Greift niemand ein. Später wird die Gemeinde Ulmet, ebenso wie Hottenbach und Meisenheim, diese Gemeinden werden zu Schadensersatz verpflichtet, weil niemand geholfen und eingegriffen hat.
Ja, aber das ist ja zumindest schon mal gut, dass es dann das gab.
Ja. Im September 1801 folgt dann ein weiterer schwerer Fall, der Überfall auf die Kaufleute Mendel und Moses Löb in Sötern. Mendel und Moses Löb, das sind für die Räuber keine unbekannten Opfer. Schon in den Jahren zuvor hat es mehrere Anschläge auf sie gegeben, als Kaufleute, die halt viel in der Region auch unterwegs waren. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. September 1801 greift die Bande an. Die Räuber gehen hier gezielt vor. Gegen 11 Uhr abends erreicht die Bande Sötern. Sie kundschaftet zuerst das Haus von außen aus, stopft Steine wohl in das Schlüsselloch der Kirche, damit die Dorfbewohner nicht alarmiert werden können, damit man die Kirche und den Kirchturm nicht betreten und die Glocke läuten kann. Anschließend versuchen die Räuber, die Tür einzurammen, doch das Haus des Kaufmanns Löb ist wegen der früheren Überfälle gut gesichert. Schließlich brechen sie daher einen Fensterladen auf und steigen darüber ein. Und dort steht dann Mendel Löb ihnen gegenüber, bewaffnet mit einer Axt. Er schlägt zu, verfehlt aber wohl zunächst und dann schießt einer der Räuber und trifft Mendel Löb tödlich. Die Bande kümmert sich nicht um das Opfer, sie plündert das Haus und nimmt Kleidung und Waren mit. Den Vorschlag, auch das gegenüberliegende Haus von Moses Löb zu überfallen, lässt sie fallen, weil inzwischen dann doch Dorfbewohner durch den Lärm aufgewacht sind. Nur wenige Wochen später folgt der nächste Überfall, diesmal in Obermoschel. Und anders als frühere Aktionen endet dieser Überfall für die Bande dann als Fehlschlag. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 1801 greifen die Räuber das Haus des jüdischen Eisenhändlers Joel Elias an. Wie bei anderen Überfällen nutzen sie einen Balken als Rambock und brechen die Haustür damit auf. Elias gelingt in letzter Sekunde die Flucht. Nur mit einem Hemd bekleidet entkommt er durch ein Küchenfenster und läuft direkt zum Friedensrichter Josef Schmidt. Dort meldet er, was gerade passiert ist. Und Schmidt, der reagiert sofort, alarmiert die Dorfbewohner und schon kurze Zeit später versammeln sich zahlreiche bewaffnete Bürger vor dem Haus von Elias. Doch die Räuber sind da bereits verschwunden und ziehen sich offenbar in einen Schlupfwinkel zurück. Der Bürgermeister von Obermoschel wird beauftragt, die Bande mit 25 bis 30 bewaffneten Männern zu verfolgen und die bekannten Verstecke zu durchsuchen. Währenddessen nimmt der Friedensrichter den Tatort in Augenschein. Vor dem Haus findet er den Balken, mit dem die Tür aufgebrochen wurde. Im Innern zeigt sich, dass die Räuber das Haus durchsucht haben, das Schreibpult aufgebrochen haben, Geld- und Silbergegenstände, eine goldene Taschenuhr, eine Pistole und Kleidung gestohlen haben. Dennoch ist der Überfall aus Sicht der Bande kein großer Erfolg, denn Elias konnte entkommen, konnte die Behörden sofort informieren und die Bevölkerung ist nun unmittelbar mobilisiert worden. Deswegen hat auch der Überfall in Obermoschel Folgen. Die Behörden beginnen nun deutlich entschlossener gegen die Gruppe vorzugehen. Bislang waren alle Versuche gescheitert, die Bande um Johannes Bückler dingfest zu machen. Die Gendarmerie verstärkt ihre Streifen in der Folge. Am Abend des 14. Januars 1802 erreicht dann die Gewalt von Bückler und seinen Komplizen einen besonders grausamen Höhepunkt. Gegen 22 Uhr wird der Müller Adam Kratzmann durch das Bellen seines Hundes geweckt und als er nachsieht, trifft er auf 5 bewaffnete Räuber. Sie überwältigen ihn, fesseln ihn und werfen auch seine Frau und seine Schwiegermutter zu Boden. Die Täter wollen Geld und Kratzmanns Frau händigt ihnen Geld aus, aber die Räuber haben viel mehr erwartet und deswegen eskaliert die Situation. Nun versuchen die Räuber durch Folter herauszufinden, wo weiteres Geld liegt. Kratzmanns Schwiegermutter wird brennender Zunder an den Gaumen gebunden. Später halten die Täter ihr eine brennende Kerze unter den Arm, sodass sie schwere Verbrennungen erleidet. Und bevor die Räuber fliehen, bedrohen sie die Familie. Wenn sie die Tat anzeige, werde man zurückkommen und die Mühle anzünden. Und tatsächlich schweigt der Müller die ersten Stunden lang. Aber der Überfall hat sich herumgesprochen und am Morgen des 15. Januars ist schon der Bürgermeister von Merksheim auf dem Weg zur Mühle. Erst will der Müller nicht reden, aber der Zustand der Familie, der spricht nun mal für sich. Die Frau und die Kinder sind aufgelöst. Kratzmanns Schwiegermutter liegt schwer verletzt im Bett. Und der zuständige Friedensrichter in Meisenheim wird informiert und als Gendarm an der Mühle eintreffen, redet Adam Kratzmann schließlich dann doch. Und der Druck auf Bückler und seine Mittäter wächst so, wenn es auch zunächst nicht gelingt, ihn zu erwischen. Und dann hat es fast schon was Fiktionales. Ende März 1802 bieten 2 seiner wohl auch Bekannten an, den Schinderhannes aufzuspüren und zu verraten und an die Behörden auszuliefern, egal ob tot oder lebendig, aber eindeutig identifizierbar muss er sein, gegen eine Belohnung von 50 Louisdor, die nun als Kopfgeld ausgeschrieben werden. Am 31.05.1802 werden dann Johannes Bückler und einige seiner Komplizen schließlich bei Wolfenhausen im Taunus festgenommen. Da er sich mit einer falschen Identität tarnt, dauert es allerdings ein paar Tage, ehe den Behörden klar wird, wen sie da überhaupt festgenommen haben. Daraufhin wird Bückler in Ketten zunächst nach Frankfurt gebracht, wo er am 11. Juni eintrifft. Und die Nachricht von seiner Festnahme verbreitet sich schnell. Und man entscheidet sich dann dazu, ihn an die Franzosen auszuliefern. Am 16. Juni 1802 überstellt man ihn an die französischen Behörden nach Mainz. Und das dortige Spezialgericht ist damit beauftragt, die Verbrechen von Bückler und seinen Kumpanen, also der sogenannten Schinderhannesbande, zu verhandeln. Und seit seiner Flucht aus Simmern bis jetzt hatte er insgesamt über 70 Straftaten begangen. Insgesamt sind es noch deutlich mehr. Mhm. Noch am Tag seiner Ankunft in Mainz beginnen die Verhöre für Johannes Bückler durch den Untersuchungsrichter Wilhelm Werner. Es sollten insgesamt 54 Verhöre werden. Parallel dazu werden auch andere festgenommene Bandenmitglieder und zahlreiche Zeugen vernommen. Und Bückler gibt in den Verhören bereitwillig Auskunft über seine Komplizen. Er gesteht auch auf breiter Front. Er bemüht sich aber immer, seine eigene Beteiligung an den Verbrechen, die er gesteht, so klein wie möglich zu spielen. Er wird gewusst haben, dass auf einige seiner Verbrechen oder auf die Verbrechen, an denen er zumindest beteiligt war, die Todesstrafe stand. Immerhin geht es ja auch um eine Mittäterschaft an diversen vorsätzlichen Tötungen. Und seine Versuche der Verharmlosung, die gelingen ihm dann auch nur begrenzt. Der Untersuchungsrichter Werner, der konfrontiert ihn immer wieder mit den Aussagen anderer Beteiligter und deckt dadurch Widersprüche auf. Juliana Blasius, wir erinnern uns, die aktuelle Partnerin von Bückler, die ist ebenfalls festgenommen und inhaftiert worden in Mainz und bringt dort dann am 1. Oktober 1802, sie war nämlich schwanger, einen gemeinsamen Sohn, der dann später Franz Wilhelm genannt wird, zur Welt. Mhm. Am 24. Oktober 1803, 16 Monate nach seiner Verhaftung, beginnt für Johannes Bückler und seine Mitangeklagten schließlich im kurfürstlichen Schloss von Mainz der öffentliche Prozess. Es handelt sich natürlich auch um eine öffentlichkeitswirksame politische Aktion. Den Vorsitz des Prozesses führt Andreas Georg Friedrich Rebmann, die öffentliche Anklage führt Regierungskommissar Tissot. Dieser hat Regeln erlassen, um den erwarteten Besucheransturm zu handeln. Kinder sind nicht zugelassen und es gibt einige Plätze für Beamte, auswärtige Besucher und bestimmte Zuschauer, die quasi reserviert werden. 68 Personen sind insgesamt angeklagt. Manche erleben allerdings den Tag des Prozessstarts nicht mehr, weil sie bereits in der Haft verstorben sind. Zu Beginn wird dann die Anklageschrift verlesen, erst auf Französisch und dann von Dolmetschern ins Deutsche übersetzt. Und die umfangreichen Voruntersuchungsakten, man hatte jetzt ja monatelang Zeit gehabt, die stützen das Verfahren. Über 200 Delikte werden Johannes Bückler und seinen Kumpanen zur Last gelegt insgesamt. Ebenfalls zu Beginn des Prozesses wendet der mittlerweile auch nach eigenen Angaben 22-jährige Johannes Bückler sich, aufgesetzt von seinem Verteidiger Philipp Heinrich Hadamar, mit einem Gnadengesuch an den ersten Konsul Frankreichs, Napoleon. Denn Wilhelm Werner, der Untersuchungsrichter, hatte Johannes Bückler bei Kooperation diese Option versprochen. Und Bückler zeigt sich ja offenbar geständig und deswegen darf er das tun. Er darf quasi um Gnade bitten. Die Möglichkeit auf eine Begnadigung, die war erst 1802 im französischen Recht wieder eingeführt worden. Während der Französischen Revolution hatte man sie abgeschafft. In seinem Gnadengesuch gesteht Bückler dann seine Taten, betont aber nie absichtlich Menschenblut vergossen zu haben. Passend zur zeitgenössischen aufklärerischen Denkweise hätten die sozialen Umstände und seine Erziehung ihn zu dem gemacht, der er sei. Zudem bietet er sich Napoleon an als bereitwilligen Soldaten. Sein Tod könne doch so viel sinnvoller quasi in Kauf genommen werden, einer besseren Sache dienen. Zurück zum Prozess. Wir lassen das mal so stehen. Vor Gericht werden dann 132 ZeugInnen für die Anklage, 202 für die Verteidigung gehört und nach den Aussagen werden die Strafmaße durch die Anklage beantragt. Danach äußern sich die Verteidiger und schließlich berät das Gericht. Die Richter in Mainz erleben Bückler während seiner langen Gefangenschaft als roh, wild, aufbrausend und ohne moralische Grundsätze. Selbst im Prozess soll er noch Zeugen bedroht haben, wenn diese schlecht über seinen Vater oder über seine Partnerin reden. Vielleicht noch hier an der Stelle, sein Vater ist auch festgenommen worden und mit vor Gericht. Bemerkenswert ist insgesamt, dass Bückler sich selbst offenbar trotzdem für einen Mann von Ehre hält. Ein Journalist, der die Hauptverhandlung besucht, berichtet genau davon. Als Bückler nämlich erfährt, dass ein Künstler ihn porträtieren will, reagiert er sinngemäß, er habe ein ehrliches Gesicht, das er nicht verstecken bräuchte. Und wer sich fürchte, der solle sich jetzt eben umdrehen. Diese Vorstellung von Ehrlichkeit, die wirkt ja aus heutiger Sicht so ziemlich absurd, denn im Prozess zeigt sich immer deutlicher, mit welcher Brutalität und Skrupellosigkeit viele der Taten verbunden sind. Bückler verschweigt zunächst mehrere besonders gewaltsame Details und Überfälle, darunter Taten mit schweren Misshandlungen und Folter von Opfern. Und erst durch die Gegenaussagen wird er damit konfrontiert. Schon kurz nach seiner Ankunft in Mainz im Juni 1802 war zum Beispiel auch ein Flugblatt veröffentlicht worden, der es nochmal klar macht, er sei kein großmütiger Räuber, vielmehr habe er sich Taten zu Schulden kommen lassen, die auf einen heimtückischen und blutgierigen Charakter hindeuten. Aber klar, keep in mind, natürlich wird er hier auch als politisches Instrument genutzt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die übertreiben schon auch in die eine Richtung. Nichtsdestotrotz ist er kein netter Mensch in der Form.
Ja, es fällt ja auch schon auf, was das alleine für ein riesiger Prozess ist, ne, an dieser Stelle. Also das war schon auch wirksam inszeniert.
Natürlich. Und das will ich auch nicht kleinreden. Mhm. Ich will nur auch deutlich machen, dass diese Verklärung seiner Taten, das waren brutalste Taten, wo Kinder und Frauen involviert waren, wo unschuldige Opfer schwer misshandelt wurden und erpresst wurden und mit vorgehaltenen Waffen und mit zugeführten Wunden umgehen mussten. Also das war jetzt hier nicht eine edle Robin Hood-Tat.
Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Und außerdem ist es ja sogar noch eine Befeuerung der späteren Verklärung, wenn das die ungeliebten Besatzer quasi so ausnutzen.
Nach rund 4 Wochen verkündet dann Richter Rebmann am 20. November 1803 die Urteile. 20 Angeklagte werden zum Tode verurteilt, 24 weitere erhalten teils langjährige Freiheitsstrafen, darunter übrigens auch Johannes Bücklers Vater. Die übrigen werden freigesprochen. Die Urteile müssen allerdings, und auch die Todesurteile, innerhalb von 24 Stunden vollstreckt werden. Mhm. Das nur mal hier als Info. Übrigens, Juliana Blasius, die wird zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, wohl auch nur deswegen so kurz, weil Johannes Bückler, und das ist vielleicht wirklich das einzig Nette, was er in seinem Leben getan hat, er hat sie immer sehr stark entlastet in den Aussagen und sie in Schutz genommen. Das kann man wohl schon zusammenfassen. Mhm. Und ihr erinnert euch ja vielleicht an das Gnadengesuch an Napoleon. Zeitweise dachte man sogar in der Forschung, dass es dieses Gnadengesuch nie bis nach Paris geschafft habe und dass man ihn hat an der Nase rumgeführt und dass es vielleicht sogar eine Anklagefinte gewesen sei, um ihn zu Kooperation zu zwingen. Doch tatsächlich, mittlerweile weiß man, es gibt im Nationalarchiv in Paris Registereinträge, die belegen, dass dieses Gnadengesuch zeitnah nach Erstellung in der französischen Hauptstadt eintraf. Ebenso ist in diesen Einträgen festgehalten, dass das Gesuch nach Befassung durch Justizminister und Napoleon am 23. November 1803 abgelehnt wurde, worüber wiederum zeitnah die Behörden in Mainz informiert wurden. Mhm. Allerdings, wenn ihr aufgepasst habt, am 23.11. sind Johannes Bückler und seine 19 Mitangeklagten schon bereits tot. Weil man musste ja innerhalb von 24 Stunden die Todesurteile vollstrecken. Am 20. ergingen die Urteile. Ja. Was ist hier passiert? Mhm. Administrative Verwirrungen. Es ist aber wohl so, dass die Chance auf eine Begnadigung jedoch nie wirklich bestanden hat. Insofern, als dass das Gnadengesuch des Schinderhannes wohl schon im Vorfeld in der Vorbesprechung Anfang November durch den zuständigen Kommissar als ablehnungswürdig eingestuft worden war. Und dass quasi diese offizielle Entscheidung nur noch
Formalität.
Die eigentliche Entscheidung war längst Anfang November gefallen.
Ja, man hätte es vielleicht geschickterweise ein bisschen zurückdatieren sollen.
Dennoch ist es total interessant, dass ziemlich sicher die Mainzer Behörden die Hinrichtung vollzogen, ohne das offiziell zumindest zu wissen. Mhm. Jetzt ist die Frage, war das wirklich so oder hatten sie über andere Wege, die uns heute nicht erhalten sind, davon erfahren? Oder haben sie sich darüber hinweggesetzt, weil sie ihn hinrichten wollten? Das ist zumindest eine offene Frage in dem Ganzen. Wie schon erwähnt, nur einen Tag nach der Urteilsverkündung werden Johannes Bückler und 19 Mittäter am 21. November 1803 am heutigen Mainzer Volkspark auf dem Gelände der wenige Jahre zuvor im ersten Koalitionskrieg zerstörten Favorite durch die Guillotine hingerichtet. Das Ganze dauert wohl nur 26 Minuten. Und trotz aller Vorwürfe und grausamen Details, die der Prozess offenlegt, erreicht Bücklers Verehrung gerade jetzt einen ersten Höhepunkt. Zu der Hinrichtung strömen wohl zehntausende Menschen. Manchmal liest man von 30 bis 40.000. Darunter wohl auch Menschen, die Bückler als Helden verklären. Und offenbar scheint vor allem das bürgerliche Lesepublikum hier sehr anfällig gewesen zu sein. Für sie steht der Schinderhannes in einer Reihe mit Schillers Räubern. Die Grenze zwischen Aktenlage und Abenteuerdichtung verschwimmt. Ziemlich offensichtlich.
Also ich nehme ja mal an, das waren keine direkt betroffenen Opfer oder Leute, die die Opfer kannten. Nee. Ist das denn im Zusammenhang zu sehen mit der französischen Besatzung oder wie kommt das? Also mit der Tatsache, dass die irgendwie damit nicht zufrieden waren, weil, also ansonsten leuchtet mir jetzt nicht ein, wieso sie ihn so verklären. Der hätte im Zweifel ja auch sie überfallen.
Die französischen Besatzer haben ihn natürlich verklärt, weil sie ihn überhöht haben, um ihn als Antagonisten etablieren zu können. Und dass es dann natürlich eine Reaktion gab von denen, die eh schon vielleicht Probleme mit den französischen Besatzern hatten.
Ja.
Kann, finde ich, auch naheliegend. Es gibt jetzt hier nicht den einen monokausalen Punkt. Es war vielleicht dann halt auch eine Zeit, wo, wie wir ja wissen, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr, diese erste Räuberdichtung, dieses Narrativ hatte jetzt so eine erste Hochphase.
Mhm, ja.
Und deswegen passte das ganz gut zum Zeitgeist. Und da war einem dann nicht so wichtig, ob das zum de facto Geschehen passte, zur Realität passte, weil es passte zu dieser Legende, die man reizvoll fand in der Literatur. Unmittelbar nach der Hinrichtung geschieht dann auch etwas, was so ein bisschen, ja, wir haben das schon öfter in unserem Podcast gehabt, aber vielleicht auf die meisten wirkt es etwas verstörend. Es geht hier um anatomische Versuche, nämlich der Mainzer Anatom Jakob Fidelis Ackermann, der führt im Auftrag der Mainzer Medizinischen Gesellschaft galvanische Experimente an den Leichen durch. Das heißt, die Körper der Hingerichteten, die werden unmittelbar nach der Exekution für medizinisch-wissenschaftliche Versuche benutzt, muss man sagen, aber dazu später noch mehr. Juliana Blasius, die verbüßt dann auch ihre Strafe später im belgischen Gent und arbeitet danach zunächst bei der Pflegefamilie in Mainz, in der ihr Sohn aufgenommen worden war. Und später würde sie wieder in ihre Heimat zurückkehren und auch noch recht alt werden, aber so viel nur am Rande. Was für uns heute ein Glücksfall ist, ja, das habe ich ja schon gesagt, sind die noch erhaltenen Ermittlungsakten aus Mainz, die mit den 211 erwähnten Delikten, die dort drin sind, die auch angeklagt wurden, einen ganz guten Überblick bieten. Aber auch hier ist vermutlich eine große Lücke. Da ist nicht alles drin. Ich habe schon gesagt, nicht alles wurde zur Anzeige gebracht. Diese Delikte umfassen 96 Diebstähle, 71 Raubüberfälle, 35 Erpressungen und 9 Morde.
Mhm.
Und dann kommen wir vielleicht noch zu einer offenen Frage, nämlich wie wurde aus dem historischen Räuber eine Legende?
Ja.
Denn Johannes Bückler ist als Schinderhannes bis heute eine der bekanntesten Figuren der deutschen Räubergeschichte. Sein Name ist fest im kollektiven Gedächtnis, in der Kultur, in der Popkultur verankert. Immer wieder wurde über ihn geforscht, geschrieben, erzählt, gedichtet und diskutiert. Aber genau hier beginnt auch ein Problem. Er ist eine Figur, die über mehr als 2 Jahrhunderte immer wieder neu, ja, erfunden wurde, muss man schon sagen. Um 1800, das habe ich eben schon ein bisschen beschrieben, setzte eine romantisierende Sicht auf Räuberbanden ein. In früheren Jahrhunderten waren Räuber vor allem als gefährliche Verbrecher dargestellt worden, als abschreckende Beispiele für moralischen Verfall und kriminelle Bedrohung. Mhm. Doch an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ändert sich dieser Blick, vor allem auch in der Literatur. Der Räuber wird da zum edlen, schillernden, ja, als zum Außenseiter, vielleicht sogar zu jemandem, der sich gegen eine ungerechte Gesellschaft stellt. Und genau dieses Motiv, das wird dann später auch auf den Schinderhannes übertragen. Er wird zu jemandem, der angeblich Arme schützt, Unrecht wiedergutmacht, Reiche bestraft, soziale und politische Missstände anprangert. Und Johannes Bückler, wir haben es ja schon gesagt, zu einer Art deutschen Robin Hood. Nur historisch, ich denke, das sollte klar geworden sein, lässt sich dieses Bild überhaupt nicht halten. Viele der Geschichten, die den Schinderhannes großzügig, gerecht, humorvoll, tapfer und besonders ritterlich erscheinen lassen, sind aus den Quellen überhaupt nicht belegbar. Der historische Schinderhannes ist kein nachweisbarer Sozialrebell. Trotzdem wurde seine Figur im 19. und 20. Jahrhundert immer wieder umgedeutet. Mal als Rächer der Armen, mal als politischer Rebell gegen die französische Herrschaft in den Rheinlanden, mal als deutscher Freiheitskämpfer. Die französische Regierung und das Mainzer Gericht treten den vielen Sagen und Anekdoten und erfundenen Geschichten auch offenbar nicht konsequent genug entgegen und Fake News und Mythen werden nicht entzaubert. Schon während Bücklers Haft erscheinen nämlich fiktive Biografien, denn lukrativ ist das ja, Adaptieren und das Übernehmen und das Berichten über seine Geschichte halt auch, denn das Publikum verschlingt diese Geschichten. Die sind dann halt umso wirkmächtiger. Nach der Hinrichtung des Schinderhannes und seiner Bande, seiner vermeintlichen Bande im November 1803 folgen dann ja auch die schon erwähnten aktenmäßigen Geschichten. Und hier ist wichtig, Geschichten. Mhm. Ne, auch hier sind zwar Fakten drin, aber sie werden ganz klar mit Gerüchten, mit Ausschmückungen miteinander vermischt. Danach lässt das Interesse so ein bisschen erstmal nach, aber im Umfeld des deutsch-französischen Krieges von 70, also 1870-71, rückt der Schinderhannes als Narrativ, als Topos und sein Mythos wieder stärker in den Blick. Später an der Wende zum 20. Jahrhundert verbreiten dann Groschenromane den Mythos in Fortsetzungen weiter, quer durch soziale Schichten und besonders beliebt unter Jugendlichen. Und Johannes Bückler wird halt hier, und das passt natürlich zu dem, was er in seiner Zeit erlebt hat, für politische Umschwünge und Umbrüche und Mächte, er wird jetzt hier zu einer antifranzösischen Symbolfigur. Ja. Das passt natürlich perfekt in den Zeitgeist. Und ein Beispiel ist hierfür dann zum Beispiel auch etwas später Clara Fiebigs Roman Unter dem Freiheitsbaum aus dem Jahr 1922. Darin erscheint Schinderhannes im Zusammenhang mit Widerstand gegen die französische Herrschaft. Auch andere Autoren machen aus ihm einen rheinischen Rebellen. Mhm. Spannend ist auch der Umgang von Karl Zuckmayer mit der Figur in einem früheren Werk, Anfang der 20er Jahre. Da gestaltet er Johannes Bückler noch deutlich brutal als vermeintlichen Psychopathen und stellt sich damit erstmal gegen eine Verehrung als deutschen Nationalhelden. Doch nur wenige Jahre später ändert sich das und in Zuckmayers Bühnenstück von 1927 wird dann Schinderhannes deutlich positiver gezeichnet. Als Rächer erlittenen Unrechts, als heldenhafte Figur. Und auch diese Version trägt natürlich zur Mythosbildung bei. Dann gibt es natürlich dann auch den Film und die Filmadaption. 1928 wird der Stoff erstmals verfilmt. In dieser Version erscheint Schinderhannes vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrise und Massenarmut in der Weimarer Republik als Rebell vom Rhein, als Kämpfer gegen soziale Ungerechtigkeit. Dann gibt es noch eine Verfilmung von 1957, die sich sehr stark auch an Zuckmayers Bühnenstück orientiert und einen Film von 1958, der weniger die Politik als vielmehr die Romantik in den Mittelpunkt stellt. Die Liebesgeschichte zwischen Schinderhannes und Julchen, gespielt von Kurt Jürgens und Maria Schell. Um die hier kurz vielleicht auch mal zu entzaubern, er hatte wohl auch was mit ihrer Schwester, nur am Rande. Auch später bleibt dann die Figur des Schinderhannes sehr wandelbar. In den 1970er Jahren wird das Räubermotiv erneut genutzt, um soziale und politische Missstände der Gegenwart zu kritisieren. Naja, und heute ist Schinderhannes nicht nur eine historische Figur, sondern auch eine Marke. Sein Name wird für regionale Produkte, für Tourismus, Hotels, Restaurants, Lebensmittel und vieles mehr verwendet. Ja, und aus dem Räuber ist ein Werbeträger geworden. Und er ist somit eine ganz klassische Projektionsfläche. Mhm. Dann vielleicht als Rausschmeißer dieser heutigen Folge ein kleiner Blick, was mit seinem Körper geschah. Denn es gibt noch ein letztes Kapitel, eines, das fast klingt, als stamme es aus einem Kriminalroman. Es spielt mehr als 220 Jahre nach seinem Tod in einer anatomischen Sammlung. Denn seit Anfang des 19. Jahrhunderts befinden sich nämlich in Heidelberg zwei Skelette. Sie werden zwei berühmten Namen zugeordnet, nämlich Schinderhannes und Schwarzer Jonas. Beide sterben bei der Urteilsvollstreckung in Mainz. Also der Schwarze Jonas ist einer von den Mitangeklagten. Und ich habe es ja schon erwähnt, schon wenige Minuten nach der Hinrichtung gibt es diese Experimente an den Hingerichteten. Und als dann der Anatom Jakob Fidelis Ackermann Mainz verlässt, das Medizinische Institut in Mainz, und nach Heidelberg berufen wird als erster Lehrstuhlinhaber für Anatomie und Physiologie an der Uni Heidelberg, nimmt er die Skelette mit an den Neckar. Und sie werden Teil der dortigen anatomischen Sammlung. Und auf den ersten Blick scheint jahrhundertelang die Sache klar. Ein Skelett trägt den Namen Schinderhannes, das andere den Namen Schwarzer Jonas. Mhm. Auch wenn es schon früh Skepsis gibt, denn die Skelette passen rein anatomisch schon nicht ganz zu den Beschreibungen der Verstorbenen und ein Kopf geht auch irgendwann verloren. Das ist für uns aber irrelevant, ihr werdet gleich verstehen, warum. Denn wie sich 2025, also recht taufrisch, rausstellte, stimmt diese Zuordnung offenbar nicht. Irgendwann zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer Verwechslung der Sammlungsnummern in der Heidelberger Anatomie, wahrscheinlich unter Ackermanns Nachfolger. Und das Skelett, das lange als das des Schinderhannes galt, ist in Wirklichkeit nicht das von Johannes Bückler. Denn 2025 kann ein internationales Forschungsteam aufklären. Sie untersuchen dafür, das Team untersucht dafür beide vermeintlichen Skelette von Schinderhannes und dem Schwarzen Jonas, anthropologisch, radiologisch, chemisch, genetisch, prüfen auf Alter, Geschlecht, machen auch eine Isotopenanalyse. Also sie machen quasi alles, was man nur machen kann. Und finden tatsächlich bei dem vermeintlichen Skelett des Schwarzen Jonas Übereinstimmungen mit einer langen Lebenszeit im Hunsrück. Das passt aber auf die historische Figur des Schwarzen Jonas überhaupt nicht. Der hat dort gar nicht so viel Zeit verbracht. Und dann kommt ein entscheidender Durchbruch, nämlich mittels DNA, ein Abgleich mit einem heute noch lebenden Nachkommen des Schinderhannes. Grüße gehen raus. Und eine Analyse von DNA aus den Knochenzellkernen macht klar, das Skelett des vermeintlichen Schwarzen Jonas ist in Wirklichkeit das Skelett von Johannes Bückler, alias Schinderhannes. Die Untersuchungen liefen aber noch mehr. Informationen über das Aussehen zum Beispiel des Schinderhannes. Nun lässt sich sagen, Johannes Bückler hatte wahrscheinlich braune Augen, dunkle Haare und einen eher blassen Teint.
Spannend.
Ja, so. Und was machen wir nun mit all dem, was wir heute hier gehört haben? Für mich, ich weiß, ich bin gespannt, wie du das siehst, aber ist einfach klar, der historische Johannes Bückler, Schinderhannes, ist nachweisbar kein Robin Hood gewesen. Das ist eine Verklärung späterer Zeit. Er hat teils brutale Verbrechen begangen, die auch als solche zu werten sind. Er hat sich Opfer gesucht, die teils marginalisiert waren, die man viel stärker noch beleuchten müsste und auch die Zustände, unter denen sie lebten. Und die eigentliche Faszination ist vielleicht ja gar nicht das, was er wirklich getan hat, sondern wie ja spätere Generationen damit umgegangen sind. Ja, und auch wie historische Realitäten so ja verklärt wurden im Nachhinein.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für diese wirklich super interessante Folge. Also ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir. Ja, für mich ist auch tatsächlich das, was am deutlichsten wird in dieser Geschichte, dass eben durch die Verklärung so viel umgedeutet wird, ne, im Laufe der Jahrhunderte. Ja. Und das geht ja eigentlich bei fast all diesen Räubergeschichten genau so weiter. Oder ist davor passiert, je nachdem, wann diese Räubergeschichten aufkamen. Aber gerade in dieser Zeit ist das ja sehr markant. Und wie dieses Symbol des edlen Räubers anfängt, dann also eine Rolle zu spielen im 18. und 19. Jahrhundert vor allem. Und Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ja tatsächlich auch nicht nur in Deutschland, aber dazu kommen wir bestimmt an anderen Punkten nochmal. Auf jeden Fall hochinteressant, wie das auch zusammenhängt mit dieser französischen Verwaltung in dem Gebiet und wie die auch dazu beigetragen hat, dieses Symbol erst zu erschaffen. Also das war mir auch nicht klar und das finde ich hochspannend, denn das erklärt ja tatsächlich total viel. Man darf sich ja schon fragen, wie so ein Räuber und so ein Verbrecher so eine Popularität erlangt, noch in der Zeit, in der die Verbrechen passiert sind. Denn du sagtest ja, das war ja schon im Grunde im Zuge seiner Hinrichtung so. Und das finde ich schon sehr spannend, weil ja, das erschließt sich ja nicht sofort. Aber wenn man das natürlich in Kombination hört mit den politischen Zuständen der Zeit, dann ist das gleich viel einleuchtender.
Ja.
Und natürlich, was du auch sagtest, ne, diese Angriffe auf marginalisierte Gruppen, hier vor allem die jüdischen Menschen,
ja,
die auch dem Rest der Bevölkerung vielleicht sowieso schon ein Dorn im Auge waren oder die man mit einer gewissen Skepsis irgendwie ansah. Wo man es dann vielleicht auch ganz okay fand, wenn die ausgeraubt wurden, denn schließlich hatten die eh viel zu viel und das war gar nicht gerecht. Und heutzutage wissen ja die Menschen wahrscheinlich kaum noch, dass es eben ursprünglich mal so ein Verbrecher war oder eine Verbrecherzusammenstellung, wenn auch nicht unbedingt eine Bande, die wirklich schreckliche Taten begangen hat. Denn oftmals ist es ja so mit diesen lokalen Legenden oder überhaupt mit diesen Legenden, so lokal ist das ja mit dem Schinderhannes gar nicht,
ja,
Wie gesagt, mich erinnerte das Ganze auch sehr stark an die Jesse James Folgen oder an die Jesse James Geschichte, denn es ist ja sehr ähnlich mit dem politischen Hintergrund, mit diesem Übersehen der wirklich schrecklichen Straftaten, der Morde, der Gewalt an den Menschen und dieser Verklärung, die dann stattfindet und vor allem stattfindet, je weiter das natürlich auch voranschreitet, also die Zeit voranschreitet. Und dass heutzutage eben das Bild auch immer wieder reproduziert wird von diesem edlen Verbrecher oder diesem edlen Rächer der Entehrten oder so. Ja. Ja, das war hochgradig spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Weißt du denn schon, wohin du uns entführst in der nächsten Folge?
Ja, das weiß ich schon. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr sagt. Und zwar geht es nächstes Mal nach Irland, nach Dublin, wo wir uns einer Locked Door Mystery widmen. Oder zumindest einer, die zunächst so aussieht.
Da bin ich schon sehr gespannt. Da sind wir ja nicht so oft in Irland.
Nee, eben. Ich glaube, das ist erst das zweite Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Und vielleicht noch so als Hinweis am Ende, die nächste Folge kommt dann wieder ganz regulär in 2 Wochen. Nur damit ihr euch schon darauf einstellen könnt, jetzt geht der Rhythmus so weiter, wie er ursprünglich geplant war.
Genau, wir klopfen auf Holz, ne?
Aber hallo.
Bis dahin freuen wir uns sehr, sind sehr gespannt, was ihr uns als Feedback dalasst. Ja, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.